Bella Italia. Son, mer, pizza, spaghetti, gelato, Ferrari, bella donna. Geheimakte Mafia im Allgäu. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer.
Mafia im Allgäu. Willkommen zur zweiten Episode. Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Die Ereignisse und Straftaten, die geschildert werden, sind deutlich und stellenweise sehr explizit beschrieben. Wer vor Gewaltdarstellungen zurückschreckt, sollte besser nicht zuhören.
Wie kommt es, dass ausgerechnet das Allgäu eine Mafia-Hochburg ist? Dieser Frage sind wir in der letzten Folge nachgegangen.
Am Anfang waren es vor allem Sizilianer. Leute, die als Gastarbeiter kamen. Viele aus der Kleinstadt Adrano, Heimat eines besonders brutalen Clans. In Kempten hatte die Gruppe sich einen zweiten Stammsitz aufgebaut. Hier regierten auch die Paten. Hier wurden sie auch verhaftet.
Bis dann 1998 etwas Neues passierte. Wieder verhaftete die Polizei einen Mafiaboss. Wieder in Kempten. Aber dieses Mal gehörte er nicht zur sizilianischen Mafia, sondern zur 'Ndrangheta in Kalabrien. Ein Mann, der in Deutschland aufgewachsen war, als Sohn eines Gastarbeiters. Der aber seine Wurzeln in der Ortschaft Corigliano hat, Stammsitz eines international operierenden 'Ndrangheta-Clans. Mafia, aber eine andere Sorte als die sizilianische. Eine, von der man nicht wusste, dass auch sie im Allgäu vorkommt.
Über die man dann aber schlagartig und unerwartet sehr viel herausbekam.
Vor allem ein Ermittler, dem das gelang, nämlich Ernst Wirth. Kripo-Ermittler beim Landeskriminalamt Bayern, inzwischen im Ruhestand. Er war es, der Giorgio Basile ausfindig machte, der seine Verhaftung in Kempten veranlasste. Der mit Basile im Gefängnis sprach, der ihn dazu brachte, auszupacken. Der damit der 'Ndrangheta einen entscheidenden Schlag versetzte. Der Basiles Familie, teils in Deutschland, teils in Italien, einsammelte und vor Rachemorden Schützen half. Und mit diesem Mann, Ernst Wirth, habe ich über Giorgio Basile gesprochen.
Und hier stellt sich Ernst Wirth erstmal selber vor.
Ich bin Kriminaloberrat im Ruhestand. Ich war 43 Jahre lang Kriminalbeamter im Bayerischen Landeskriminalamt, davon 15 Jahre lang tätig im Bereich Bekämpfung organisierter Kriminalität. Während dieser Zeit habe ich mich ausschließlich befasst mit italienischen Staatsangehörigen, mit italienischen Straftätern.
Und das bedeutete, sich über Jahre hinweg mit Italien und der Mafia zu beschäftigen.
Ich war bei Anti-Mafia-Stiftungen in Italien, ich war an Universitäten in Italien, gesellschaftswissenschaftliche Zweige, um mich auch mit dem gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, mit dem Phänomen auseinanderzusetzen, um mir so Fachwissen anzueignen.
Und das nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch.
Hinzu kommt, dass ich im Laufe der Zeit ca. 50 Kronzeugen sowohl in Italien als auch in Deutschland vernommen habe. Dadurch habe ich mir eine richtige Basis erarbeitet, um das Phänomen zu verstehen. Die Straftaten zu bekämpfen ist das eine, das Phänomen zu verstehen, das ist das andere.
Was war das Interesse der Italiener, dass ein Deutscher diese Leute vernehmen konnte und was war Ihr Interesse, an die ranzukommen und wie haben Sie da konkret von profitiert?
Es gab ein beiderseitiges Interesse. Ich habe mir im Laufe der Zeit ein Netzwerk aufgebaut zu zuverlässigen italienischen Ermittlungsbehörden. Natürlich lag es im beiderseitigen Interesse, dass wir auf einen möglichst hohen Informationsstand kommen, was italienische Kriminelle in Deutschland betrifft. Somit war es sowohl Interesse der italienischen Behörden als auch unser eigenes Interesse. Wir wollten das ja verstehen und nicht nur immer einen kleinen Rauschgifthändler, der an der Ecke 5 Gramm verkauft, festnehmen und damit Ermittlungen abschließen. Wir mussten ja tiefer graben und somit war es erforderlich, im beiderseitigen Interesse, dass wir Zugang hatten zu italienischen Kronzeugen.
Was waren das für Leute? Also das waren ja sicherlich keine harmlosen Bürger wie Sie und ich, weil ich nicht genau weiß, wie harmlos Sie jetzt vielleicht sind. Aber ehrbare Bürger, die Gesetze achten, das sind ja andere Typen. Sind die anders? Reden die anders? Was ist da so Ihr Eindruck oder Ihre Erfahrung?
Bei der Vernehmung von circa 40 Kronzeugen habe ich verschiedenste Persönlichkeiten kennengelernt. Das waren eher einfach strukturierte Gewalttäter, also mehrfache Mörder, 20-fache Mörder, 30-fache Mörder, aber auch Führungsfiguren von italienischen kriminellen Vereinigungen, zum Beispiel von Organisationen der Camorra aus Neapel. Ich kann mich erinnern an eine Vernehmung, da wurde mir im Vorfeld mitgeteilt, dass diese Person über ein Vermögen von 100 Millionen Euro verfügt.
Hat Sie das beeindruckt?
Die gesamte Vorgehensweise, der Ablauf dieser Vernehmung hat mich tief beeindruckt. Diese Person befand sich in einem Hochsicherheitstrakt. Er war komplett alleine in diesem gesamten Trakt, umgeben von zahlreichen Schutzmaßnahmen. Als ich zur Vernehmung rein konnte und ihn befragen konnte, musste ich mich komplett entkleiden. Meine Kleidung wurde durchsucht. Dann kam ich rein in das Vernehmungszimmer, da saß er, hat eine Zigarette geraucht mit einem Zigarettenspitz, also ganz elegant und ganz nobel. Und da hat man gemerkt, das ist eine Führungspersönlichkeit. Natürlich aus dem kriminellen Bereich, aber das war ein Führer.
Sagen Sie mir, wer das war?
Das war Carmine Alfieri.
Carmine Alfieri, den muss man kurz vorstellen. Der war einer der Gründer der Nuovo Familia, einer der wichtigsten Gliederungen der neapolitanischen Camorra. Als Kind, schon mit 7 Jahren, wurde er Mitglied einer Mafiagruppe in Saviano. Er war verantwortlich für einen der blutigsten Mafiakriege in Italien in den 1980er Jahren, mit mindestens 500 Ermordeten. Mit seinem Vermögen von 1,2 Milliarden Dollar galt er als der mit Abstand reichste Kriminelle in Italien. 1994 entschloss er sich, über seine komplette Geschichte auszupacken. Der italienische Staat schloss einen Vertrag mit ihm. Sein Vermögen wurde eingezogen, er musste alles offenbaren und seine früheren Weggefährten an die Justiz verraten. Dafür gewährte ihm der Staat Schutz.
Und diesen Mann durfte Kommissar Ernst Wirth im Gefängnis kennenlernen.
Und Jahre später hatte Wirth dann seinen eigenen Mafia-Boss, den er zum Reden brachte und der einen ganz ähnlichen Deal bekam.
Und wie kam das zustande?
Naja, dank einer funktionierenden Strategie. Die Idee, die war ganz einfach und Wirth beschreibt sie so.
Es war damals unsere Strategie, dass ich immer informiert wurde, wenn eine Person aus Italien in Bayern festgenommen worden ist. Allerdings nur die Personen, die aus mafia-relevanten Zonen stammten. Das war Kampanien, Apulien, Kalabrien und Sizilien. Egal welches Delikt dieser Festgenommene begangen hat, ich wurde informiert und habe die Person daraufhin aufgesucht, unabhängig davon, was sie hier begangen hat. Ich wollte mir Hintergrundinformationen arbeiten, warum die Person hier ist und insbesondere, ob es in deren familiärem Umfeld Tötungsdelikte gab oder Verbindungen zu mafiosen Organisationen in Italien.
Also alles sammeln, was irgendwie kriminell und italienisch war. Egal, ob da schon ein Mafia-Bezug zu sehen war oder nicht.
So habe ich mir ein Mosaik zusammengebaut aus verschiedensten Informationen, losgelöst von den Straftaten, die die Personen begangen haben.
Und dann kam der Herbst 1998. Wieder war so ein Informationsschnipsel auf Wirths Schreibtisch gelandet. Da war von einem Basile die Rede. Wirth kannte den Namen nicht, aber das änderte sich.
Im Endergebnis hat es mich wieder bestätigt, dass wir damals die richtige Strategie gewählt haben. Also ich wurde informiert, der war festgenommen worden in Italien wegen eines Haftbefehls aus Deutschland zur Verbüßung einer Restfreiheitsstrafe von 1000 Tagen. Ein normales Delikt, da war es nichts Besonderes Auffälliges. Es gab keinen internationalen Haftbefehl gegen den Basile, aber ich habe mich dann am Sonntag mit den italienischen Behörden in Verbindung gesetzt und habe die Person überprüfen lassen in Italien. Und da wurde mir am Sonntag mitgeteilt, dass die Italiener gegen ihn ermitteln wegen Zugehörigkeit zu einer mafiosen Organisation, wegen Mordes, wegen Rauschgifthandels und Waffenhandel. Rauschgifthandel zwischen den Niederlanden, Deutschland und Italien.
Okay, um das nochmal richtig zu verstehen. Die einzige Info, die Kommissar Wirth hatte, war die über irgendein kleines Delikt. Dass der Basile zur Mafia gehört, dazu stand in den Unterlagen nichts. Wirth hat dann die Italiener kontaktiert und nachgefragt. Und die haben ihm dann erzählt, dass der Mann offenbar eine größere Nummer war.
Genau.
Warum stand denn dazu nichts in den Unterlagen? War das ein Irrtum?
Nein, das war Absicht und Wirth hat mir auch verraten, was dahinter steckte.
Es gab allerdings keinen nationalen Haftbefehl. Das ist eine Eigenheit der italienischen Behörden, die gerne warten, bis alle Ermittlungen abgeschlossen sind. Und erst dann gibt es einen Haftbefehl, um auch ja vorzubeugen, dass eventuell Informationen aus dem Ermittlungsverfahren rausgehen und die Person gewarnt wird.
So, also Wirt bekam die Info, dass Basile zur Mafia gehört. Das war am 1. Mai 1998. Und er erfuhr, dass Basile mit der Bahn unterwegs nach Kempten war.
Na klar, Kempten mal wieder.
Und jetzt, einen Tag später, ist es soweit. Basile fährt mit dem Zug von Nürnberg nach München. In Nürnberg hat er einen Drogendeal abgewickelt. Der Kokainmarkt in Nürnberg ist mehr oder weniger komplett in der Hand seiner Mafia-Familie aus Corigliano. Er reist erster Klasse, das tut er immer. Er hat einen falschen Pass und nennt sich Aldo Valeone. Der falsche Pass ist ein echter Pass. Er gehört einem Freund. Alles, was geändert werden musste, war das Foto. Dafür kannte Basile einen Mann in Neapel. Der hat sein Foto in den Pass von Aldo Valeone eingesetzt. Echte amtliche Stempel, das durchschaut keiner. Das Geld aus dem Drogendealer Nürnberg hatte bei einem Freund der Familie deponiert. 40.000 Mark. Reine Vorsichtsmaßnahme, falls er kontrolliert werden sollte. In München angekommen, kauft er sich ein Ticket nach Kempten. Wieder erste Klasse. Er hat einem Bekannten Geld geborgt. Der hat damals eine Pizzeria eingerichtet. Jetzt will er sein Geld zurückhaben. In Kempten ruft er seinen Freund an. Der geht an den Apparat und sagt, es gäbe Probleme. Was los sei, fragt Basile. Sein Telefon werde abgehört, sagt der andere. Basile ist verärgert. Er bläst das Treffen ab. Im Bahnhof kauft er sich eine Fahrkarte zurück nach München. Bis zur Abfahrt sind es noch 2 Stunden. Seinen Koffer stellt er in ein Schließfach. In der Bahnhofsgaststätte bestellt er ein Bier. Auf der Toilette genehmigt er sich eine Prise Kokain. Er trinkt noch ein Bier. 20 Minuten vor der Abfahrt zahlt er und geht zum Zug. In der Bahnhofshalle sieht er, wie draußen Autos vorfahren. Männer steigen aus. Einige besetzen die Eingänge, andere gehen zu den Bahnsteigen. Basile schaut gebannt auf den Fahrplanaushang, als ob der ihn interessiere. Jemand spricht ihn an und verlangt seine Papiere. Wie er heiße? Aldo Valeone, antwortet Basile.
Natürlich nützte das nichts. Basile wurde festgenommen. Und damit begann eine ungewöhnliche Geschichte über die Mafia im Allgäu.
Mit diesem Wissen suchte ich dann den Basile am Montag in der Früh, wie immer eigentlich, wie standardmäßig jede festgenommene Person, im Gefängnis in Kempten auf.
Erzählen Sie von dieser Begegnung. Was haben Sie ihn gefragt? Was hat er Ihnen erzählt?
Diese Begegnung läuft wie jede andere Begegnung auch. Es treffen ja in diesem Augenblick 2 Menschen aufeinander, aber auch 2 Welten. Ja, Basile, hochkarätiger Straftäter und der Ermittlungsbeamte. Da läuft ja jeweils im Kopf, im Hirn etwas ab. Also er denkt in diesem Augenblick, oh, da kommt ein typischer Bulle. Und ich denke in diesem Augenblick, ah, das ist eine interessante Person. Und so nähert man sich an und stellt dann fest, dass man eine gemeinsame Gesprächsgrundlage hat. Basile hat sehr schnell erkannt, dass ich dieses Phänomen mafioser Organisationen verstehe. Und das hat ihn letztlich dazu bewogen, mir zunächst zu signalisieren, dass er eventuell aussagebereit wäre. Aber alleine dieses Zeichen des Signals genügt, um zu wissen, jawohl, der sagt aus.
Wie sah denn dieses Signal aus?
Ich habe ihn gefragt, ob er eventuell bereit wäre, auszusagen. Und ich habe ihm angeboten, dass ich ihn hierzu sofort von Kempten in ein Gefängnis nach München verlegen lasse, damit er näher bei mir ist. Und er hat mir signalisiert, dass er mit diesem Wechsel nach München eventuell einverstanden wäre. Das heißt für mich, jawohl, der will aussagen. Sonst hätte er das ja komplett abgelehnt. Allein dieser Umstand, dass er nach München kommen will, reicht.
Haben Sie auf Deutsch oder auf Italienisch mit ihm geredet?
Basile spricht perfekt Deutsch, weil er ist in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen.
Sprechen wir über die Person Giorgio Basile. Lernen wir den mal näher kennen. Das passiert ja nicht so oft, dass man viele Einzelheiten über das Leben von Mafia-Bossen erfährt.
Basile ist heute 61 Jahre alt, Jahrgang 1960. Geboren in Corigliano in Kalabrien, gelegen in Süditalien an der östlichen Seite zur Adria hin. Die nächste große Stadt dort ist Bari. Kommissar Wirth hat sich mit seiner Biografie beschäftigt.
Basile kam mit seinen Eltern, die waren Gastarbeiter in Mülheim an der Ruhr, als Kind nach Deutschland, hat hier eine deutsche Schule besucht mit sehr, sehr mangelhaften schulischen Leistungen. Er ging nach der 6. Klasse ab von der Schule. Soweit ich seinem Zeugnis entnehmen konnte, war die beste Note eine 4. Er war also ein grottenschlechter Schüler. Hat dann eine Lehre begonnen als Werkzeugmacher und hat dann angefangen, sich gewerblich zu betätigen. Unter anderem war er ja Betreiber einer Diskothek.
Wobei das nicht so einfach ging mit der Diskothek und auch nicht so schnell. Und auch der Weg zur Mafia war im Grunde noch gar nicht klar.
Wie kam es dazu?
Naja, eines Tages tauchte ein gewisser Antonio Giovannone de Chico in Mülheim an der Ruhr auf und freundete sich mit Basiles Mutter an. Beziehungsweise begann eine Affäre mit ihr. De Chico war auch aus Corigliano Calabro und er war der Boss der Mafia von Corigliano.
Antonio de Chico war der Liebhaber seiner Mutter. Über diesen Liebhaber der Mutter kam er erstmalig in Kontakt zur 'Ndrangheta-Organisation von Corigliano Calabro.
Mülheim war für De Chico die deutsche Niederlassung. Von hier wickelte er Drogendeals ab. Basile lernte De Chico kennen und er reiste nach Corigliano, um De Chico da zu besuchen. Basile war beeindruckt von diesem Mann. In Corigliano grüßte ihn jeder. De Chico wollte Basile zu seinem Fahrer machen. Nur fahren, keine krummen Geschäfte. Basile war unentschlossen. Er fuhr zurück nach Deutschland. Dann musste De Chico sein Quartier in Deutschland räumen. Die Behörden verwiesen ihn des Landes. Basile besuchte ihn erneut.
Als er dann nach Italien abgeschoben wurde, hat er wieder Kontakt gehabt zu De Chico und hat so erstmalig dann die Organisation auch kennengelernt und die Verhaltensweisen. Er war beeindruckt, wenn er mit De Chico über den Marktplatz gelaufen ist von Corigliano Calabro, dann haben alle De Chico gegrüßt und somit auch den Basile. Und das hat ihn beeindruckt.
Einmal musste Basile einen brutalen Mord mit ansehen. De Chico hatte Soldaten seines Clans dabei. Die prügelten einen Rivalen halb tot. Dann warfen sie ihr Opfer in einen Schweinekoben. Die Schweine stürzten sich auf den noch Lebenden, von dem wenig später keine Spur mehr existierte. Schweine seien für so etwas perfekt, sagte De Chico zu Basile. Anschließend gingen sie essen und feierten. Basile musste sich überwinden, dabei zu bleiben. Zu De Chico wollte er nicht. Von irgendwas musste er aber leben. Er fuhr zurück nach Mülheim. Er fand ein Lokal, das er mieten konnte und eröffnete eine Pizzeria. Dann lernte er einen Mann kennen, der Räume für eine Diskothek vermieten wollte. Er griff zu.
Da war es äußerst geschäftstüchtig und hat dann im Laufe dieser Tätigkeit sein erstes Tötungsdelikt begangen.
Alles lief eine Weile gut. Die Diskothek, das Flair, lief hervorragend. Aber es gab Ärger mit dem Vermieter. Der wollte im Tagesgeschäft mitreden und mehr Geld. Dann gab es Streit um eine Vertragsverlängerung.
Er hatte diese Diskothek, die Räumlichkeit, ja gepachtet von Mühlenbeck, heißt er. Das war der Besitzer des Hauses, dieser Diskothek. Und Mühlenbeck wollte seinen Pachtvertrag nicht mehr verlängern. Daraufhin hat Basile zwei italienische Freunde engagiert und dann haben sie den Mühlenbeck gefoltert und sie wollten ihn dazu zwingen, dass er den Pachtvertrag verlängert. Mühlenbeck hat sich allerdings geweigert. Dann haben sie einen Putzlumpen, der in dieser Örtlichkeit zufällig am Boden lag, genommen, haben diesen Lappen in die Kehle von Mühlenbeck gesteckt und mit einem Besenstiel runtergeschoben in den gesamten Rachenraum und in den Magen runter. Und dadurch ist Mühlenbeck, der war damals 83 Jahre alt, verstorben. Also das war eine unglaublich brutale Tat, erschreckend brutal. Und Basile wurde damals verurteilt zu 9 Jahren Freiheitsstrafe.
9 Jahre wegen Totschlags. Die deutsche Justiz ist manchmal durchaus mild.
Oh, wie grausam.
Und da hatte Basile noch nicht mal so richtig mit der Mafia zu tun. Das war sein ganz eigenes Ding.
Aber das änderte sich.
Genau. Und das lag an De Chico. Der ging Basile einfach nicht aus dem Kopf.
Zum einen war Basile tief beeindruckt von der Persönlichkeit von De Chico. Der hatte Macht. Zum anderen hat er De Chico gehasst. Denn es war der Liebhaber seiner Mutter. Und das war das Schlimmste für ihn, dass er so einen Umgang pflegte mit seiner Mutter.
Woher wissen Sie, wie der Basile den De Chico gesehen hat? Hat er Ihnen das erzählt?
Ich habe mir alles ganz genau erzählt.
Auch dass Basile damals schon begann, seinen ersten richtigen Mafiamord zu planen.
Er hat sich ab einem gewissen Planungsstand, sagen wir es mal ganz theoretisch, ab einem gewissen Planungsstand die Zustimmung eingeholt vom örtlichen Boss der 'Ndrangheta von Corigliano Calabro, dass er den De Chico ermorden darf.
Der örtliche Boss hat gesagt, ja, probier's. Tatsache war, auf den De Chico wurden von verfeindeten Clans zahlreiche Attentate bereits erfolglos verübt. Somit war es das zentrale Bestreben von Basile, dass er diesen Mord erfolgreich zu Ende bringt. Und den hat er generalstabsmäßig vorbereitet und hat ihn letztlich auch ausgeführt, erfolgreich, mit einem Mittäter, den er im Gefängnis in Mülheim an der Ruhr kennengelernt hat. Das war der Mimo, und Mimo stammte aus Sizilien. Und die beiden haben dann De Chico eines Morgens gegen 3:30, als De Chico mit seinem Moped zu seinen Schafen fahren wollte, um die zu tränken, da haben sie ihn aufgelauert und haben ihn erschossen. Basile hat mehrfach gefeuert und Mimo hat mehrfach geschossen und De Chico war im Endergebnis dann tot.
Damit hatte Basile nicht nur einfach den Mann beseitigt, der mit seiner Mutter schlief und den er dafür hasste. Er hatte sich auch den Weg nach oben zur Spitze der Mafia gebahnt. Und genau das war auch sein kaltblütiger Plan.
Grundsätzlich so, Basile ist ein sehr intelligenter Mensch. Und der ist in der Lage, strategisch zu denken, schon beinahe militärisch Aktionen und Verhaltensweisen vorzubereiten. Es gab zur damaligen Zeit eine Auseinandersetzung von zwei Clans in Corigliano Calabro. Einer war unter der Leitung von De Chico und die andere Strömung, die andere Richtung, war unter einer anderen Leitung. Und so hat sich Basile dann entschlossen, er würde sich eher der anderen Richtung anschließen und selber an seinem Renommee zu arbeiten. Wenn es ihm gelingen würde, De Chico zu ermorden, dann würde er in der Achtung und im Respekt steigen. Und das war sein Ziel.
Und dann ist es ihm gelungen. Wie ist er mit diesem Erfolg umgegangen? Also wie hat er davon erzählt und was ist dann passiert?
Wie er damit umgegangen ist, er war ab diesem Zeitpunkt wertgeschätzt in der kriminellen Organisation von Corigliano Calabro und wurde mit weiteren Aufträgen betraut, sagen wir es mal so.
Aufträge welcher Art?
Insbesondere Rauschgifthandel von Deutschland nach Italien oder von den Niederlanden nach Italien. Ausschlaggebend war hierfür die sprachliche Kompetenz von Basile. Basile ist mehrsprachig. Er spricht Deutsch, Italienisch, Niederländisch, Französisch. Personen mit dieser Ausrichtung gibt es nicht allzu viele. Somit war er ein sehr geschätztes Mitglied.
Seine Drogengeschäfte führten ihn durch halb Europa. Basile hat einen festen Drogenlieferanten in den Niederlanden. Der lieferte vor allem exzellente Qualität, hohen Reinheitsgrad und er war zuverlässig und beständig. Bei ihm kaufte Basile ein und verkaufte in Nürnberg, im Allgäu, in anderen deutschen Städten und auch in Italien. In Kalabrien hatte er einen exklusiven Deal mit der 'Ndrangheta. Er allein durfte Kokain in Corigliano und anderen Ortschaften verkaufen und heuerte dafür seine Straßendealer an. Er erschloss sich Florenz als neuen großen Markt. Auf einer Party lernte er einen Zahnarzt kennen, der gerne kokste und auch gern seine wohlhabenden Freunde mit Kokain versorgte. Basile wurde sein Lieferant. Das Geschäft in der Toskana florierte. Dort lernte Basile auch Lucia kennen. Keine Mafiafrau. Er himmelte sie an. Lucia war für ihn die Eintrittskarte in die feineren Kreise von Florenz. Sie verpasste ihm einen neuen Haarschnitt, eine neue Brille und neue Kleidung. Bis dahin hatte er einen drolligen Schnauzbart und viel zu lange Haare getragen. Jetzt sah er elegant aus. Lucia wurde die Frau seines Lebens. Mit ihr ist er bis heute glücklich verheiratet.
Er hat Heroin und Kokain transportiert, unter anderem unter Beteiligung seiner damaligen Freundin, späteren Ehefrau. Als die bereits hochschwanger war im 8. Monat, hat sie noch für ihn Rauschgift transportiert als Körperschmugglerin.
Und nebenher ständig Kämpfe mit anderen Gruppen. Versuche, ihm seine Geschäfte abspenstig zu machen. Alles Auseinandersetzungen, die mafiamäßig ausgetragen wurden, nämlich mit Morden. So viele, dass nicht einmal Kommissar Wirth sich an jeden einzelnen Mord Basilis erinnern kann.
Sämtliche Tötungsdelikte und die Namen aus Italien bringe ich verständlicherweise nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß nur noch, das erste Tötungsdelikt im Zusammenhang mit der Organisation war De Chico. Und das letzte Tötungsdelikt von Basile, das war sein damaliger Mittäter Mimo, den hat er in den Niederlanden an einer Bushaltestelle in Kleinfink erschossen.
Für noch etwas waren die Morde wichtig. Sie verschafften ihm Respekt und Status. Oder es ging um Sicherheit, wie bei Basiles letztem Mord. Sein erster Mafiamord war der am Liebhaber seiner Mutter. Sein letzter war der an seinem eigenen besten Freund und früheren Kameraden im deutschen Knast.
Basile hat geglaubt, dass der Mimo ein Risiko für die Organisation darstellt, und zwar dahingehend, wenn Mimo festgenommen wird, dann ist er psychisch nicht so stabil, um dich zu halten, und er hat befürchtet, Mimo packt aus. Und jetzt sieht man das gesamte Skurrile an der Person von Basile. Den Mimo hat er erschossen, weil der ein Risiko dargestellt hat für die Organisation, angeblich. Tatsache ist, Basile hat dann ausgepackt nach seiner Festnahme. So ist Basile.
Womit wir zurück wären in Kempten, wo Basile festgenommen wurde. Und dann mit Kommissar Wirth sprach. Wir haben ja schon gehört, wie Wirth vorging. Erstmal sondieren, worauf Basile, wenn auch erstmal zurückhaltend, signalisierte, er werde vielleicht reden.
Was dann viel Arbeit für die bayerische und italienische Polizei bedeutete. Wirth musste dafür sorgen, dass Basile überhaupt reden konnte.
Wir mussten dann im nächsten Schritt sofort seine Frau mit dem gemeinsamen kleinen Kind aus Italien einfliegen lassen. Wir mussten erreichen, dass die Frau den Entschluss von Basile auszupacken mitträgt. Denn die Frau geht ein großes Risiko ein. Andererseits ist es so, Basile braucht die Zustimmung auch der Ehefrau, dass sie den Entschluss von ihm mitträgt. Ich sage ihm, das ist wie im richtigen Leben. Zudem mussten wir den Vater von Basile und seine Schwester aus Mülheim-Ruhr sofort zu uns ins LK holen, um auch mit denen zu reden und von denen die Zustimmung zu bekommen, dass sie den Entschluss von Basile mittragen und auch, welche Konsequenzen das hat für sie.
Nämlich?
Eventuelle Gefährdungsaspekte müssen berücksichtigt werden. Das heißt, man muss sich überlegen, ob man diese Personen eventuell ins Zeugenschutzprogramm aufnimmt.
Wie haben die denn reagiert?
Die Schwester von Basile hat diesen Entschluss sehr positiv gesehen. Der Vater von Basile hat es leidenschaftslos hingenommen. Es ist ein sehr anständiger, ehrbarer, feiner Mann. Der hat es einfach zur Kenntnis genommen. Und die Ehefrau, die hat es unterstützt. Dazu muss man wissen, die Ehefrau stammt aus Norditalien. Die ist aufgewachsen in einem Kloster und sie hatte keinerlei mafiosen Hintergrund. Sie hatte kriminellen Hintergrund, aber nicht mafios. Und das war ein Vorteil für uns. Somit konnten wir auch entsprechend auf die Frau einwirken, dass sie den Entschluss von Basile doch unterstützt.
Basile selber kam in Stadelheim in Einzelhaft und wurde vollkommen abgeschottet. Wirt besuchte ihn dann regelmäßig. Insgesamt sprach er 93 Mal mit Basile. Und der hielt sich an alle Vereinbarungen und Pakte aus. Als erstes über den Mord an Mimo. Der war schon deshalb eine Offenbarung, weil bis dahin niemand wusste, dass Mimo überhaupt ermordet worden war.
Man wusste über diese Tat nichts. Man wusste nur, Mimo war vermisst. Man wusste nicht, dass der tot war.
Hat man ihn dann gefunden?
Basile hat die Tat und die Tatörtlichkeit exakt beschrieben. Er hat den Tatablauf genau bezeichnet. Unter anderem hat er gesagt, wie er ihn erschossen hat, wie er ihn dann von einer Straße runtergezogen hat in einen Entwässerungskanal und dort an Eisenhaken, die in der Decke einbetoniert waren, mit einem Strick festgebunden hat. Tatsache war, es waren dann Hochwassersituationen in den Niederlanden. Somit wurde vermutlich die Leiche von Mimo aus diesem Kanal herausgespült. Wir haben allerdings an den Eisenhaken an der Decke noch Reste von Stricken gefunden. Zudem hat er gesagt, er hätte die Tatwaffe in den weiteren Flusslauf reingeworfen. Das wurde durchsucht und man hat die Waffe gefunden, allerdings nicht in dem Zustand, wie es Basile beschrieben hat. Vielleicht war das eine kleine Erinnerungslücke von Basile. Er hat gesagt, die wäre geladen gewesen. Soweit ich mich erinnern kann, war sie beim Auffinden entladen. Aber das war ein Detail. Tatsache war, das konnte man im Detail nachvollziehen.
Damit war die Causa Basile verwirrt und die deutsche Polizei abgeschlossen.
Basile wurde Ende November 98 nach Italien ausgeliefert, wurde dort in das offizielle Sonderschutzprogramm für aussagebereite Kronzeugen aufgenommen. Das heißt, die italienische Justiz schließt mit ihm einen Vertrag, ein richtiges Vertragswerk. Und Basile sagte in der Folgezeit in zahlreichen Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren in Italien aus. Er wurde selber verurteilt, soweit ich informiert bin, zu ca. 28 Jahren Freiheitsstrafe wegen diverser Tötungsdelikte. Diese Freiheitsstrafe verbringt er allerdings nicht im Gefängnis.
Sondern?
Er ist im Sonderschutzprogramm für aussagebereite Kronzeugen. Das heißt, er lebt unter einer anderen Identität in Italien auf freiem Fuß.
Das ist sehr spannend. Eigentlich wie im Film. Nur in echt.
Wahrscheinlich aber schon bald auch als Film. Basile steht nämlich gerade in Verhandlungen mit einer Münchner Filmfirma. Es geht darum, tatsächlich sein Leben zu verfilmen.
Echt?
Ist tatsächlich so.
Weißt du eigentlich, wie der Basile heute lebt?
Ein bisschen. Also ich kenne nicht viele Details, aber ich weiß, dass er einmal fast aufgeflogen wäre. Und ich weiß ungefähr, was er macht und ungefähr auch wo. Und mit Kommissar Wirth habe ich auch darüber gesprochen, wie Basile heute eigentlich zu seinen Taten steht. Also diesen Morden, den Grausamkeiten, die er verübt hat. Und das ist auch wirklich interessant.
Und darüber sprechen wir in der nächsten Episode.
Und dann erzählen wir auch die Chronik der Mafia im Allgäu weiter. Die war ja mit Basiles Festnahme nicht zu Ende und da gab es noch völlig verrückte Vorkommnisse.
Welche denn?
Na, zum Beispiel Mafiosi, die versucht haben, die Kemptener Staatsanwaltschaft zu unterwandern. Oder einen Drogenfahnder, der selber zum Täter wurde.
Ich freue mich drauf.
Geheimakte Mafia im Allgäu. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph Lemmer.